danke dafür, dass du ein Gott bist, der uns Frieden bringt. Danke dafür, dass du ein Gott bist, der uns alle Lasten abnimmt. Du, was uns die ganzen Bedrückungen und die Sorgen von uns nimmt. Danke dafür, dass du Gott bist, der uns nicht alleine lässt. Danke dafür, dass du ein Gott bist, der das ganze Universum geschaffen hat und doch zu jedem Einzelnen kommt und sagt, hey, ich liebe dich. Der was jeden Einzelnen besser kennt wie uns selber. Ich danke dir dafür, dass du die ganzen Versprechungen, was du in der Bibel machst, dass es nicht umsonst ist. Dass es nicht einfach leere Worte sind, sondern dass das, was ist, was Bestand hat, was wir daran festhalten können. Und ich danke dir dafür, dass du heute da bist. Herr, ich möchte die ganzen Gottesdienste hinlegen, Herr, die ganze Predigt, alles, was ich sage, dass es durch dich ist. Dass es nicht meine Worte sind, sondern deine Worte, Herr. Und dass du zu den Menschen sprichst heute Morgen. Und ich segne den Gottesdienst, Herr, in deinem Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ich liebe es, Lobpreis zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe es. Vielen Dank, Jessica und David. Es ist immer wieder ein Segen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade ein wenig am Zögern mit Anfangen, weil mir der Herr irgendwie irgendwas aufs Herz gelegt hat, das was nicht da gleich am Anfang bei mir steht. Und zwar, ich weiß, das ist bei mir eine alte Leier und ich sage es jetzt mal, wenn ich da vorne stehe, aber ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Und zwar, Gott sieht dich und Gott liebt dich. Du bist nicht alleine. Du bist nicht der einzige Mensch, der was oft verzweifelt ist. Du bist nicht der einzige Mensch, der was so denkt, Alter, was soll das alles noch bringen? Du bist nicht der einzige Mensch, der was verzweifelt auf der Suche ist nach einem Königreich, nach Gerechtigkeit. Und es ist nicht leicht und es ist nicht einfach. Aber Gott verspricht uns, dass er immer bei uns ist. Und er schenkt uns die Perspektive, dass wir eines Tages bei ihm sein werden, in seinem Königreich, wenn wir ihn angenommen haben. Und ganz ehrlich, das Königreich ist so viel besser, wie wir sich das jemals vorstellen können. Und an diese Perspektive dürfen wir behalten. An diese Perspektive dürfen wir in unseren Alltag gehen, in all die Schwierigkeiten, was wir haben in unserem Leben. Dass wir sagen, hey, eines Tages, jetzt ist nicht alles gut, aber eines Tages wird es gut sein. Genau, das wird er dann noch zusprechen. Yes. Also ich weiß nicht, wie es euch geht heute. Ich weiß nicht, was euch beschäftigt oder warum ihr da seid heute. Ich weiß nur, dass ihr heute da seid. Und dass die, was die Predigt nachhören, dass sie jetzt nachhören, genau. Weil wir haben einen tollen Podcast. Und ich habe heute ein Thema, das was mir selbst nicht ganz leicht gefallen ist bei der Vorbereitung. Und ich weiß auch nicht, ob es mir jetzt ganz leicht fällt beim Erzählen von dem Ganzen. Und ich habe mich eigentlich früher nie so wirklich intensiv damit beschäftigt mit dem Thema. Hat verschiedenste Gründe gehabt. Und während ich aber in der Vorbereitung war und ein Buch dazu gelesen habe, hat irgendwie Gott mein Herz berührt und hat gesagt, hey, das Thema hat eine sehr hohe Wichtigkeit für mich. Es hat eine sehr hohe Wichtigkeit für die Gemeinde, für die Christen. Es geht nämlich um das Thema Israel. Was hat Israel mit mir zu tun? Und jetzt denken sie viel, oh nein, nicht schon wieder einer, der was über Israel redet. Nicht schon wieder einer, der was das Ganze aufgreift. Und ich möchte euch bitten, dass wir heute die 30 Minuten, schauen wir mal, ob ich zusammenkomme, die Zeit gibt, euch zu erklären, warum Israel sehr wohl was mit uns persönlich zu tun hat. Und jeder, der was dann noch mehr Interesse hat oder der was generell einmal schauen wollte, okay, was hat eigentlich Israel mit mir persönlich zu tun, den kann ich das Buch sehr empfehlen. Das Israel-Projekt. Warum Israel für deinen persönlichen Glauben relevant ist. Das haben wir am Büchertisch, ist von Tobias Krämer. Vieles, was ich da in der Predigt jetzt sage, habe ich aus dem Buch heraus. Und es ist das Buch, was mich sehr berührt hat. Weil ich draufgekommen bin, hä, eigentlich habe ich null Plan, was die Verheißungen für Israel für mich persönlich bedeuten. Genau. Und um den Ganzen ein bisschen einen roten Faden zu geben oder versuche einen roten Faden zu geben, möchte ich mit der Heilsgeschichte beginnen, also mit der Geschichte, die Gott mit den Menschen geschrieben hat. Ganz am Anfang, wenn wir die Bibel aufschlagen, die erste Seite sozusagen, außer dem Einheitsverzeichnis und was sonst noch so drinnen ist, im 1. Mose 1, Vers 1 steht ungefähr drinnen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und der Himmel und die Erde. Am Anfang stellt die Bibel gleich mal klar, hä? Es geht um Gott und um den Himmel und die Erde. Und nicht um ein Auto. Nicht um ein Lamborghini. Keine Ahnung, mir fällt gerade nichts Besseres ein, muss ich sagen. Genau, also es geht um die ganze Geschichte, um das große Ganze. Die ganze Bibel dreht sich um das große Ganze und nicht um ein Individuum. Es geht dann sehr viel um das Individuum, also um jeden Einzelnen da herinnen und an der ganzen Weltgeschichte. Aber grundsätzlich, der ganze Bogen ist für das große Ganze eigentlich bestimmt. Die Menschen waren dann im Paradies ganz am Anfang. Also im 1. Mose, die ersten 3, 4 Kapitel, glaube ich, sind es, kann man die ganze Schöpfungsgeschichte nachlesen. Sie sind im Paradies. Es ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Es ist ein Löwe und ein Lamm, können nebeneinander, sind da in der Wiese, können in der Wiese liegen, ohne dass sie der Löwe gleich das Lamm zerfleischt. Es gibt keinen Tod, es gibt kein Leid, es gibt keine Tränen. Und so wie immer in der Weltgeschichte oder immer bei uns Menschen ist, dass nicht einmal alles nach Plan läuft. Die Menschen haben sich damals beschlossen, hey, wir wollen eigentlich so wie Gott sein. Eine Sünde ist eigentlich, dass wir sagen, hey, wir wollen Gott sein. Das ist eigentlich die Sünde, die was in uns ist, durch den Sündenfall damals. Und die Konsequenz daraus ist, dass sie aus dem Paradies verbannt worden sind. Und dann geht es eigentlich ziemlich steil bergab mit der Menschheit. Es passiert gleich mal der erste Mord. Es sind verschiedenste Unruhen und Gotteslästerungen. Und Gott sagt dann, okay, tut mir leid, Leiden, ich muss mal einen Reset-Knopf drücken. Das lesen wir genau im 1. Mose 7, wo im Kapitel 7, wo die große Sintflut ist mit Noah und seiner Family. Und wo er die Tiere, die was Gott bestimmt hat, errettet und alles andere vernichtet. Die ganze Welt ist mehrere Wochen unter Wasser. Dann kam da wieder zurück, also das Wasser versickert wieder, es kommt wieder Land zum Vorschein und die Menschen breiten sich wieder aus. Aber wie es so ist bei uns Menschen, läuft der Donner wieder alles nach Plan und es geht wieder bergab. Dann kommen wir zum Turmbau von Babel. Da wollten die Menschen wieder größer sein wie Gott. Sie wollten den Himmel erreichen mit ihrem Turm. Und Gott sagt, hey, halt stopp, ihr seid's nicht wie. Und hat ihnen die verschiedensten Sprachen gegeben, damit das nicht mehr möglich war. Genau. Und dann wechselt die Bibel in eine Person hinein. Und der Erzähler schreibt ab Kapitel 12 ungefähr vom ersten Mose vom Abraham oder dann später genannt Abraham. Es ist eigentlich ein Nobody, ein Niemand aus Mesopotamien. Eins zurück, genau. Wer nicht weiß, wo Mesopotamien ist, ich habe es auch nicht gewusst. Es ist rechts von Israel, also ganz links, das sieht man leider ein wenig schlecht, ist Israel und dann in der Mitte steht so grün Mesopotamien. Da war das damals, oder ist es heute noch, und dort hat der Abraham gelebt. Und ein bisschen aus dem heiteren Himmel, zumindest steht so drinnen, hat Gott dann Abraham Versprechen gemacht. Und das lesen wir im 1. Mose 12, 1 bis 3. Dann befahl der Herr Abraham, verlasse deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Das ist einmal ein fettes Versprechen, hätte ich gesagt. Abraham hat zu dem Zeitpunkt, wo er von Gott das Versprechen gekriegt hat, noch keine Kinder gehabt. Er war ziemlich lang eigentlich kinderlos. Und das war dann ein Versprechen, wo sich Abraham daran festgehalten hat und auch Gott öfter gefragt hat, hey, wie schaut's aus? Du hast mir eigentlich ein Versprechen gegeben. In dem Versprechen gibt es drei Komponenten. Die ersten zwei Komponenten sind das Volk und das Land. Er verspricht ihm ein großes Volk und er verspricht ihm ein Land. Und wenn man das zusammengibt, dann ergibt sich daraus die Nation. Also er verspricht Abraham, dass aus ihm eine große Nation entstehen wird, die was zum Segen für viele andere sein wird. Und das kennen wir unter die Nation Israel. Das ist Israel heutzutage. Also Gott hat damals Abraham schon Israel versprochen. Und die dritte Komponente ist der Segen. Er ist geistlich und kommt von Gott. Hinter diesem Segen ist die gnädige Zuwendung von Gott. Segen ist das, wenn wir die Nähe und die Freundlichkeit Gottes erfahren. Das ist ein Segen eigentlich. Und dieses Versprechen wird auch oft Abraham-Bund genannt. Das Ritual für den Bund finden wir dann ein bisschen später im 1. Mose Kapitel 15. Aber da hat sich Gott bereits an Abraham gebunden. Aber was ist eigentlich ein Bund? Unter einem Bund verstehen wir oft, okay, ein Ehebund. Der ist zweiseitig und jeder gibt zu den anderen das Versprechen, ja, ich will den Bund eingehen mit dir. Und grundsätzlich ist es so, dass ein Bund dazu gedacht ist, bis der Tod uns scheidet. Zumindest sagt man das bei einem Eheversprechen dazu. Aber Gott hat da was anderes gemacht. Und zwar, er hat also im Jüdischen ist auch einseitig möglich. Das heißt, ich binde mich an dich, egal was du machst. Das kennen wir heute unter Schwur oder Eid. Kennen wir das. Und dieser Bund hat auch drei Schwerpunkte. Und zwar, zum einen ist er einseitig, was wir gerade gesagt haben. Also Abraham hat nichts dafür machen müssen. Das steht sogar drinnen, wie er das Bandritual vollzogen hat, dass Abraham in einen tiefen Schlaf gefallen ist. Das heißt, er hat gar nichts machen können. Er ist bedingungslos. Gott stellt keine Gegenforderung oder Bedingung dafür. Und er ist ewig. Gott begrenzt den Bund, das Versprechen nicht. Das können wir uns ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dass Gott nie sagt, Herr Israel, tut mir leid, aber der Bund ist vorbei. Das sagt Gott nie in der Bibel. Und Gottes Versprechen an dieser Stelle ist aus reiner Gnade. Weil es eben, wie ich vorher schon mal gesagt habe, es nicht bekannt ist, dass Abraham eigentlich vorher mit Gott schon mal was zu tun gehabt hat. Aber da gibt er ihm eben das Versprechen, dass er in ein anderes Land ziehen soll und dass er ihm dann ein großes Volk und ein großes Land verspricht und auch den Segen. Und für mich die spannendste Entdeckung war, während der Vorbereitung, also in dem Buch, das ich weitergelesen habe, dass Tobias Krämer da noch was aufgreift. Und zwar, wenn wir uns den Vers 3 nochmal anschauen, dann steht da, wer dich segnet, dann werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, dann werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Und der mittlere Teil, wer dich verflucht, dann werde ich auch verfluchen. Wenn man jetzt ein bisschen im Urtext anschaut, dann kann man eigentlich, dann steht da eigentlich, wer dich gering achtet oder für zu leicht nimmt, dann werde ich verfluchen. Das ist eigentlich ziemlich hardcore. Und es war dann für mich so, oder? Das heißt, wenn ich eigentlich keine Meinung zu Israel habe, dann bin ich durch das verflucht, dann habe ich keine Zuwendung von Gott. Und das ist mir dann so richtig bewusst geworden, weil ich mich dann oft ausgehalten aus den Diskussionen mit Israel, weil ich keine Partei ergreifen wollte. Aber Gott sagt dann, hey, ich soll jetzt Partei ergreifen für Israel. weil dann habt ihr mein Volk, supportet ihr mein Volk, unterstützt ihr mein Volk und durch das wird euch der Segen zuteil. Und wenn ihr das nicht macht, dann ist es nicht. Das ist der erste wichtige Punkt in dieser Predigt. Dass wir eine Meinung, als Christen eine Meinung zu Israel haben sollten. Wir brauchen nicht einmal alles, die ganzen Entscheidungen, was die Regierung in Israel hat, nicht einmal unterstützen und nicht einmal für richtig befinden. Aber wir sollen es grundsätzlich unterstützen. Und Gott hat mit diesem Versprechen und dann später mit dem Bauern sie ewig an Israel gebunden. Er ist laut Bibel der Gott Israels. Und da gibt es ja keine zeitliche Begrenzung, wie ich vorher schon gesagt habe. Zum Beispiel, bis der Tod entscheidet. Weil Gott wird nicht sterben und er war einseitig. Also ist der Bund für immer. Und jetzt machen wir eine kleine Schnellreise. Nach Abraham ist dann Isaac gekommen, ist dann Jakob gekommen. Und die ganzen Versprechen und der Bund sind immer weitergegeben worden in die nächste Generation. Und deswegen wird auch in der Bibel oft von dem Gott Abraham, Isaaks und Jakobs gesprochen. Oder in der Kurzfassung den Gott Israels. Und an diesen Gott dürfen wir heute glauben. Durch Jesus haben wir die Möglichkeit, hat er uns, wo ich später noch darauf zurückkommen werde, hat er uns eigentlich hineingesetzt in das ganze Versprechen. Das heißt, viele Versprechungen, nicht alle, aber viele Versprechungen, die was in der Bibel für Israel stehen, dürfen wir wahrnehmen dadurch. Also es ist wichtig zu verstehen, dass das Ganze aus der jüdischen Sicht gekommen ist, aus der israelitischen Sicht, oder es hat israelitische Wurzeln, das ist die bessere Ausdrucksweise. Das heißt, es ist alles von dort gekommen. Das heißt, wenn wir uns von Israel abwenden oder wir keine Meinung zu Israel haben, dann haben wir auch keine Meinung zu dem, was Gott Israel versprochen hat und zu den ganzen Verheißungen, die was auch für uns gelten. Und bevor wir da noch weiter hineintauche, kommen wir noch kurz zurück zum Jakob, der was dann Israel genannt worden ist und wo dann das Volk Israel daraus entstanden ist. Und er ist dann nach Ägypten gekommen. Und am Anfang ist er sehr gut gegangen, da waren sie unter den ganzen Pharaos. Und dann später sind sie aber, ist ein Pharao gekommen, der was Josef, der was damals für die Israeliten eingestanden ist, nicht gekannt hat. Und er hat dann gesehen, hey, die Israeliten, die werden so viel in meinem Land, ich muss da was machen und hat sie versklavt. Da sind wir eigentlich das erste Mal den Antisemitismus, wie wir ihn heute kennen. Antisemitismus ist, definieren wir jetzt kurz so, dass es der Judenhass ist. Also der Hass gegen das Volk Israel. An dem 2. Mose 2, 23 bis 25 lesen wir. Nach vielen Jahren starb der König von Ägypten, aber die Israeliten seufzten noch immer unter der harten Arbeit. Sie schrien um Hilfe und ihr Schreien drang zu Gott. Er hörte ihr Schreien und erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob beschlossen hatte. Er sah die Israeliten und kümmerte sich um sie. Also Gott hörte sie und erinnert sie an den Bund, den er damals geschlossen hat. Wobei, wenn wir da lesen, er erinnerte sich, dann steht es sehr oft dafür, dass Gott aktiv wurde. Er hat Hebel in Bewegung gesetzt, um die Situationen zu ändern. Also jetzt mal, wenn du in der Bibel liest, hey, Gott hat sich erinnert, dann heißt es, hey, Gott ist aktiv geworden, er hat was geändert an der Situation. Und er hat dann Mose gesandt. Und Mose war nicht ganz einfach, weil er zwar von den Juden abgestammt ist, aber eigentlich bei den Ägyptern aufgewachsen. Und so ist er laut der Definition von den Israeliten damals von der falschen Seite gekommen. Weil er ist ja von den Reichen, von denen, die was drüber stehen, gekommen und nicht von ihnen selbst heraus. Also hat er da ein Problem gehabt. Und da fragt Mose Gott, hey, wenn du da hinsendest, was soll ich sagen, wenn sie fragen, wer mich gesandt hat? Und Gott antwortet da im 2. Mose 3, 14 bis 15. Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hab mich zu euch gesandt. Und er fügt er hinzu, sag ihnen, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten, alle kommenden Generationen, sollen mich so nennen. Das ist eigentlich nicht richtig. Da sagt Gott zuerst, hey, ich bin der, ich bin. Das ist eigentlich nicht recht für aussagekräftig, weil wenn ich sage, ja, ich bin der, ich bin, wenn man wer nach meinem Namen fragt, dann denkt sich der auch, ja, bist du ein bisschen gegen die Wand gerannt oder weiß ich nicht. Aber was Gott eigentlich damit sagen will, ist, er will sie nicht einschränken. Er will sie nicht einschränken, wie er uns begegnet. Weil wenn er sagt, hey, ich bin der Gott von David oder der Gott von Charlie, dann hat er sich per Definition festgelegt, wie er auftritt. Und cool zu sehen ist dann eigentlich, dass ein Vers später dann aber Gott sagt, hey, weißt du was, ich will mich aber trotzdem binden. Nämlich an das Volk Israel. Damit hat sich eigentlich Gott selbst festgelegt, hey, ich tritt immer als Gott von Abraham, Isaaks und Jakobs in Erscheinung. Das ist der Gott, an den wir glauben, by the way. Und er legt sich da an Israel fest. An den Mächten nichts anderes haben als Israel. Im zweiten Mose, also Mose hat sich herausgeführt aus Ägypten und die Kurzfassung und sind zum Berg Sinai gekommen, wo Gott mit den Israeliten einen Bund geschlossen hat. Den sogenannten Sinai-Bund. Also wir haben den Abrahams-Bund schon gehabt und jetzt der Sinai-Bund. Und der Bund ist aber zweiseitig. Da lesen wir im 2. Mose 19, 3 bis 8. Mose bestieg den Berg, um vor Gott zu treten. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu. Richte den Nachkommen Jakobs, den Israeliten, Folgendes aus. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch hierher zu mir gebracht, wo so wie ein Adler seine Jungen aus seinen Flügeln trägt. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Richte den Israeliten diese Worte aus. Mose kehrte vom Berg zurück, rief die führenden Männer des Volkes zusammen und teilte ihnen alles mit, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Die Israeliten waren einer Meinung. Wir wollen alles tun, was der Herr uns sagt. Diese Antwort des Volkes überbrachte Mose dem Herrn. Also Mose hat da echt spannende Begegnungen gehabt am Berg Sinai. Ganz ehrlich, so Begegnungen möchte er auch mal haben, weil er drinnen steht, er hat dann das Gesicht von ihm bedecken müssen, weil es so gescheint hat von der Herrlichkeit des Herrn. Und er hat da ein paar Anweisungen erhalten für die Israeliten. Und Gott manövriert sich da ein bisschen in ein Dilemma hinein. Oder vielleicht aus unserer Perspektive schaut es so aus zumindest. Weil auf der einen Seite hat er den Abrahamsbund, wo er Abraham versprochen hat, okay, einseitig versprochen hat, hey, ich will dir ein Volk und ein Land geben und ich will dich segnen. Und auf der anderen Seite sagt er da beim Sinai-Bund, hey, das Volk Israel soll mein heiliges Volk sein, aber wenn sie mein heiliges Volk sind, also wenn sie auch die Gebote halten, die ich ihnen gebe. Also der Bund ist zweiseitig, das ist ein bisschen der Unterschied von dem Ganzen. Und also wenn das Volk Israel mitspielt und die ganzen Gebote, alles was Gott ihnen da gesagt hat, halt, dann ist alles kein Problem. Dann passt alles und funktioniert. Und wenn nicht, dann geht es halt in Bama. Und so Faustregel beim Volk Israel ist eigentlich, es geht nie noch was nach Plan. Oder selten. Also wenn du mal die Bibel liest im Alten Testament, bei den Richter oder im Samuel oder sonst irgendwo, es geht so oft in Bama, was eigentlich aber nur uns Menschen verdeutlicht. Weil ganz ehrlich, bei mir geht es auch dauernd in Bama. Obwohl ich dann immer wieder die Gnade Gottes erfahre und denke mir, wie dumm war ich manchmal oder wie dumm bin ich manchmal. Aber Gott sagt, hey, die Gnade und die Liebe, die halten die. Ganz genau. Und da kann man sich fragen, okay, warum hat eigentlich Gott das Volk Israel erwählt? Warum hat Gott nicht Österreich erwählt? Warum hat Gott nicht Deutschland erwählt oder sonst irgendeine Nation, die was damals gegeben hat? Und ganz einfach, aus Liebe. Im 5. Mose 7, 6 bis 8 gibt Mose Anweisungen, was sie machen müssen, wenn sie in das verheißene Land nach Kanaan kommen, was wir heute unter das Land Israel kennen. Und da sagt er Folgendes: Denn ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, euren Gott. Von allen Völkern der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, eurem Gott. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker. Sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Aus diesem Grund hat er euch mit großer Macht aus Ägypten geführt und euch aus der Sklaverei des Pharaos, des Königs von Ägypten, befreit. Also aus Liebe hat er das Volk Israel erwählt. Und wenn wir jetzt sagen, okay, für uns existiert das Volk Israel nicht mehr, weil wir sagen, okay, wir sind jetzt das Volk Israel, dann cancelst du eigentlich Gott, dann streichst du einen Teil von Gott weg, weil Gott sagt, hey, ich bin der Gott Israel. Um die Geschichte weiter zu verfolgen, liebe dieses Volk. Dann, um die Geschichte weiterzuführen, übernimmt Josua das Ruder und führt die Israeliten in das verheißene Land. Und leider, wie ich vorher kurz gesagt habe, verhält sich das Land Israel oder das Volk Israel mehr als untreue Ehefrau Gott gegenüber. Und im Richter könnt ihr nachlesen, wie Gott sie oft aus der Patsche geholfen hat, wo sie sich oft selbst hineinmanövriert haben. Wo sie 30 Jahre Ruhe gehabt haben und Gott gepriesen haben und dann nach den 30 Jahren ist wieder steil bergab gegangen und haben wieder alles Mögliche gemacht. Aber dann haben wir Gott im Sinn gehabt und dann ist wieder schlecht gegangen. Und das ist Gefühl der ewige Spirale hin und her. Und im 2. Samuel wird dann David als König gekrönt vom Volk Israel, wobei Israel am Höhepunkt ist. David ist auch nicht perfekt. Er ist auch nicht der perfekte König. Aber David kommt immer wieder reumütig vor Gott. Und deswegen sagt der Gott zu ihm, hey, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Er hat sogar Morde befohlen. Und trotzdem sagt es Gott über ihn. Aus dem einzigen Grund, weil David, wenn er sich Sünde bewusst war, reumütig zu Gott gekommen ist und gesagt hat, hey, ich habe einen Scheiß gebaut in meinem Leben. Bitte vergib mir. Und Nathan kommt dann zu ihm mit einer Prophezeiung und am Schluss dieser Prophezeiung steht Folgendes, im 2. Samuel 7, Vers 16. Dein Haus und deine Königsherrschaft werden für alle Zeit vor mir bestehen, bleiben und dein Thron wird für immer feststehen. Da ist für immer drinnen. Keine zeitliche Begrenzung. Aber keiner von uns lebt ewig. Also kann der, was die Königsherrschaft dann hat, entweder sind es mehrere Generationen oder es ist einer für immer. Und da lesen wir eigentlich den ersten Hinweis oder einer der ersten Hinweise auf Jesus hin, der was dann kommt und das messianische Reich aufrichtet. Und unter anderem glauben die Juden deswegen, dass wenn der verheißene Messias, wie er da gesprochen wird, kommt, dass er die ganzen Völker, die was Israel besetzen, aushauen wird und da wirklich ein Königreich Israels wieder herstellen wird. Deswegen haben die Israeliten und die Pharisäer damals nicht an Jesus geglaubt, weil sie eigentlich davon ausgegangen sind, okay, da kommt jetzt ein großer Kriegsherr, der was uns von der Unterdrückung von den Römern befreit. Und es ist dann nicht so passiert, leider, oder für uns Gott sei Dank, weil wenn es für uns so gewesen wäre, würden wir jetzt das Evangelium nicht kennen. Und durch die Babyloner sind dann, also das war der König David und dann Salomo, das können wir alles nachlesen, im Samuel und dann alles, was danach kommt. Könnt ihr gerne mal die ganze Geschichte nachvollziehen. Und dann sind die Babyloner gekommen und haben Israel eingenommen. Und haben die Israeliten dort vertrieben oder haben sie ins Exil geführt. Das heißt, sie haben dort nicht mehr nach Israel zurück dürfen. Und da hat dann der Daniel eine Vision gehabt und hat gesehen, wie die Welt zu Ende gehen wird und wie das Königreich Gottes wiederhergestellt wird in Israel. Wie dann ganz am Schluss, das was jetzt noch nicht war, wenn ganz am Schluss dann Jesus das zweite Mal wiederkommt an das Land, an das neue Jerusalem bringen wird, wo drinnen steht, dass keine Träne mehr vergossen wird, wo es kein Leid mehr geben wird, wo es keine Ungerechtigkeit mehr geben wird. All diese Dinge, dass auch die Völker des Kriegsgeschehens nicht mehr lernen werden, weil nur mehr Frieden herrscht. Sie werden die ganzen Geräte für den Krieg werden sie umschmieden für den Acker. Steht drinnen. Und die Juden, die was damals Jesus nicht anerkannt haben, warten noch immer auf das. Auf das erste Mal wieder her, auf die erste Wiederkunft Jesus. Sie wissen, dass er zweimal kommen wird. Also ja, viele von ihnen haben noch nicht begriffen, dass es eigentlich das erste Mal schon war. Und wir, die haben aber erkennen dürfen, dass es schon das erste Mal war und dass er jetzt dann das zweite Mal wiederkommt. Und Jesus, wie er dann wiedergekommen ist, hat dann wir machen noch einen Zeitsprung ins Neue Testament, nach vielen Propheten und Psalmen und sonstigen Sachen, und gingen zu Jesus. Und Jesus hat dann nichts tun können, als gäbe es das Alte Testament nicht mehr. Jesus hat nie getan, so als wäre das Alte Testament jetzt Vergangenheit oder wäre es nicht mehr relevant. Jesus hat nie gesagt, hey, das Alte Testament, das könnt ihr eigentlich vergessen, sondern er hat selbst das Testament gelebt. Er hat das in- und auswendig gekannt. Und er hat viel Wunder da. Und aus heutiger Sicht denken wir uns, okay, warum haben dann eigentlich die Pharisäer Jesus nicht erkannt? Warum haben sie nicht erkannt, dass er der Messias ist? Aber wir können jetzt nachlesen, wir können recherchieren, aber das haben sie damals alles nicht gehabt. Damals war einfach Jesus einer, der was aufgewachsen ist, irgendwo im Nirgendwo, also der was in einem Stall geboren worden ist und der was dann einfach gekommen ist und gemeint hat, er ist der Sohn Gottes. Oder eigentlich, um genau zu sein, hat er das die Pharisäer nie öffentlich beantwortet. Er hat ihnen nie gesagt, hey, ich bin der Messias. Er hat es ihnen nie offenbart. Und er hat das Judentum nie verurteilt. Wenn wir das heute so lesen, dann können wir oft meinen, Herr Jesus hat das Judentum verurteilt. Er hat die ganzen Gebote und so verurteilt. Aber er hat nicht das verurteilt, sondern was die Menschen daraus gemacht haben. Er hat das verurteilt, den menschlichen Machtmissbrauch oder verurteilt. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wenn Jesus heute da bei dir reinkommen würde, ob wir ihn erkennen würden. Weil jeder andere Vorstellungen hat, wie Jesus ausschaut, wie aus Jesus macht. Und genauso war es damals auch. Also die Härte, die was wir gegenüber den Juden haben oder gegenüber den Pharisäern, einmal mit Vorsicht zu betrachten. Weil wir wissen nicht, wie wir in dieser Situation reagiert hätten. Und Jesus ist dann gekreuzigt worden, ohne eine Sünde gemacht zu haben, unter dem Titel König der Juden. Also kein Verbrechen. Es ist kein Verbrechen über ihm drüber gestanden. Aber er ist am Kreuz gestorben, obwohl er nie im Leben was falsch gemacht hat. Und durch das, und er hat dann gesagt, okay, durch mich habt ihr das Recht, Kinder Gottes genannt zu werden. Und durch das können wir eigentlich in die Verheißungen hineintreten, durch hineingepflanzt wurden. Wir sind in den Ölbaum, den was dann Paulus später spricht, sind wir hineingepflanzt worden. Aber die Wurzeln sind dort her, wo wir jetzt die ganze Zeit geredet haben. Die Wurzeln kann man von dort und nicht von heute. Und Paulus ist einer, der was sehr radikal gegen Jesus vorgegangen ist oder gegen die Jesus-Nachfolge eigentlich. Da haben wir es noch Saulus genannt. Er war einer der schlimmsten Pharisäer damals. Und Jesus ist ihm begegnet und er hat ihn aber nicht komplett umgedreht und hat gesagt, hey, die ganzen Gebote bitte einmal vergessen, einmal reset, sondern er hat gesagt, hey, mit dem Wissen, was du hast, erklär den Israeliten, erklär den Juden, worauf es mir ankommt. Und im Römer 3, Vers 31 lesen wir, wenn nun aber den Glauben so betonen, heben wir damit das Gesetz auf. Natürlich nicht, sondern durch den Glauben bestätigen wir das Gesetz. Und das ist ein bisschen in zwei Richtungen zu lesen, weil die Liebe erfüllt das Gesetz. Also das Gesetz ist die Grundlage, aber wenn man es ohne die Liebe ausführt, fehlt etwas. Und Die Liebe erfüllt das Gesetz. Ohne dem Gesetz würde auch der Liebe etwas fehlen, das müssen wir lernen. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass wir uns nicht rechtfertigen müssen, damit wir gerechtfertigt sind durch das Gesetz, sondern durch die Liebe, die was wir empfangen haben, wollen wir das Gesetz erfüllen. Also durch die Liebe, die was wir durch Jesus empfangen haben, dürfen wir das Gesetz erfüllen. Die Liebe, der Glaube und die Tora, also das Gesetz, gehört immer zusammen. Durch den Heiligen Geist, genau, danke Luca, durch den Heiligen Geist wird die Tora in unser Herz geschrieben, also das Gesetz in unser Herz geschrieben. In Jeremia 31, 33 können wir das lesen. Und da gibt es aber nicht drinnen, okay, den Juden schreibt das ins Herz oder sonst irgendwen, sondern generell, allen schreibt das ins Herz. Jeder, der was er zu Jesus bekennt, schreibt der Heilige Geist die Gesetze in das Herz. Deswegen ist es aus Liebe. Weil wenn wir Gott begegnen, wenn Gott uns begegnet, haben wir die Liebe in uns. Und durch das schreibt er in uns herein, was richtig und was falsch ist. Und ich habe da ein Bild mitgebracht. Das sind alle, man sieht es leider schlecht, das sind alle Querverweise in der Bibel. Über 63.000. Und die einzelnen Striche unten sind die Kapitel mit der, und umso länger der Strich ist, umso mehr Verse hat er. Und wenn du jetzt das Alte Testament wegstreichst, dann schneidest du das Bild in der Mitte ab und verstehst eigentlich einen großen Teil des Neuen Testaments nicht. Das heißt, wenn du einmal nur das Neue Testament liest und das Neue Testament zu verstehen versuchst, aber das Alte Testament weglässt, dann kannst du es nicht ganz verstehen. Das geht sich nicht aus. Weil viel von dem, was damals verheißen worden ist, ganz zurückreicht in das Neue Testament. Und Jesus auch oft bezieht auf das Alte Testament. Im Alten Testament viel Prophezeiungen auf Jesus hin sind. Und mir geht leider die Zeit ein bisschen aus, deswegen überspringe ich ein bisschen was. Aber Paulus spricht dann von dem Ölbaum. Könnt ihr im Römer 11 nachlesen. Und dieser Ölbaum ist als Symbol dafür gedacht, dass die Wurzeln und der Stamm bleibt immer dasselbe. Aber die Zweige sind zum Teil herausgerissen worden, damals die Juden, weil sie Jesus nicht erkannt haben. Weil sie ihr Herz verhärtet haben gegenüber Jesus. Und der Schleier, der was damals auf sie gelegt worden ist, der liegt da jetzt teilweise noch auf sie. Deswegen ist es so schwer, Juden zu bekehren. Aber es steht drinnen, dass er eines Tages den Schleier wegnehmen wird und jeder Jude erkennen wird, wer Jesus wirklich war. Und das wird zum Ende der Zeit dann sein. Und er hat die Zweige da weggerissen und uns eingepflanzt. Paulus ist dann hingegangen zu den ganzen Völkern und hat ihnen das Evangelium gebracht. Also das Christentum, wie wir es kennen, das ist aus der Verkündigung der Apostel entstanden. Aber die Apostel waren von Jesus und Jesus war durch und durch Jude. Jesus war durch und durch Jude. Er ist in Jerusalem, in Israel geboren, aufgewachsen und hat darin gewirkt. Das dürfen wir nie vergessen. Oft denken wir, Herr Jesus, wo ist unser bester Freund aus der Nachbarschaft. Und ja, Jesus ist unser bester Freund. Aber Jesus ist durch und durch Jude. Durch und durch. Und wenn wir unser Herz dann, und selber habe ich mich dabei ertappt, wie ich mich vorbereitet habe und gesagt habe, hey, was bedeutet eigentlich das Wort Jude für mich? Und dann haben wir oft Abneigung drinnen, durch geschichtlichen Hintergrund einfach. Aber eigentlich ist es das geliebte Volk von Gott. Die Juden sind das geliebte Volk von Gott. Auch wenn sie nicht alle Juden zu Jesus oder zu Gott bekennen, sind sie trotzdem sein geliebtes Volk. Und ich möchte heute eine Frage stellen. Wie stehst du zu Israel und zu den Juden? Was ist deine persönliche Meinung dazu? Ich habe jetzt einfach eine Zusammenfassung von der Zusammenfassung von der Zusammenfassung geben, von dem, was da drinnen steht. Aber in einem Buch steht das noch so viel besser drinnen und da gibt es noch ein Buch, das ist ungefähr so dick, also ein paar Zentimeter dick, wo das noch besser erklärt wird. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, wo unser christlicher Glaube eigentlich herkommt. Er kommt aus vom Judentum heraus. Und wir ersetzen das Judentum nicht, sondern wir sind mit eingepflanzt, mit den anderen. Sie sind gleichgestellt mit uns. Da gibt es keine Hecher und keine Tiefer. Und das dürfen wir nicht vergessen. Nicht überheblich werden gegenüber den Juden, sondern ein wertschätzender Ort. Das sind Brüder, das sind Geschwister. Das möchte ich heute mitgeben. Dass wenn ihr das nächste Mal an Israel denkt, segnet es. Betet für Israel. Für die Entscheidungen, die was sie machen. Für jede Situation ist Gottes geliebtes Volk. Mag es gut sein oder schlecht sein. Aber es ist Gottes geliebtes Volk. Und genau das möchte ich heute mitgeben. Wir sind Gottes Volk, aber die Israeliten waren es vor uns. Also überheben wir uns nicht, sondern sind demütig vor Gott und danken ihm, dass er uns die Gnade erwiesen hat, dass wir das auch erfahren dürfen. Herr, danke dir für den heutigen Tag. Herr, ich möchte danken für alles, was du uns gegeben hast. Herr, ich möchte danken dafür, dass du uns einfach zeigst, neu zeigst, was Israel für Bedeutung hat für uns selbst. Dass du uns zeigst, wo wir eigentlich herkommen, wo das Christentum eigentlich herkommt. Jeden persönlich. Und dass du uns führst und leitest, wenn wir auf Diskussionen mit Freunden oder Verwandten treffen, dass wir dann eine Meinung zu deinem Volk haben, dass wir eine Meinung zu deinem geliebten Volk haben, Herr. Dass wir echt einfach die Meinung vertreten, dass wir zu Israel stehen. Dass wir nicht jede Entscheidung gutheißen, aber dass wir zu Israel stehen, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du uns das zeigst, neu offenbarst. Und ich segne den heutigen Tag. Ich segne das, was du jetzt in den Herzen gesät hast. Dass es Frucht bringt. Dass das, was falsch war, dass es wegkommt. Und das besteht, was du geplant hast für jeden Einzelnen, Herr. Deinem mächtigen Namen. Amen.